Klimakrise, Erderwärmung und Umweltkatastrophen. Begriffe, die in den letzten Jahren immer wieder medial aufgegriffen wurden und die Berichterstattung über Klima- und Umweltthemen nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit geprägt haben. Dabei waren es vor allem Klima- und Umweltjournalisten, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten dazu beigetragen haben, dass diese Begriffe einen Einzug in unsere Medienwelt schaffen und uns immer präsenter werden.
Doch wie arbeitet man eigentlich als Umweltjournalist oder auch als Freie? Und wie fühlt es sich an, über diese Themen zu schreiben? Über all das haben wir mit Celine Weimar-Dittmar gesprochen. Sie ist Klimajournalistin und 26 Jahre alt.
Sie erzählt uns heute, wie man als Klimajournalistin arbeitet, wie sie ihre Themen findet, wie sich ihre Redaktionsarbeit gestaltet und mit welchen Herausforderungen sie vielleicht auch im Alltag mit ihrer Arbeit konfrontiert ist. Genau darüber geht es heute in unserer Podcast-Folge. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und entschuldigen uns vorab für die etwas schlechtere Qualität der Audio als sonst. Heute zu Gast in unserem Podcast-Studio haben wir Celine Weimar-Dittmar. Sie ist freie Umwelt- und Klimajournalistin. Hallo Frau Weimar-Dittmar, danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier zu sein.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir würden Sie am Anfang einmal kurz fragen, ob Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen könnten.
Ja, ihr habt das ja gerade ganz gut schon zusammengefasst. Ich bin Celine Weimar-Dittmar, ich bin freie Journalistin und mache vor allem oder am liebsten Audio, das heißt Radio und Podcast, und dabei beschäftige ich mich vor allem viel mit Geschichten rund um die Klimakrise.
Das machen Sie aber alles frei, also Radiobeiträge verfassen, und wie können wir uns das ungefähr vorstellen, also diese freie Arbeit im Umweltjournalismus?
Genau, also ich bin so seit jetzt, muss nachrechnen, ich glaube jetzt fast 2 Jahren frei. Und bin da auch eher so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt, normalerweise nimmt man sich das ja, wenn man in die Selbstständigkeit geht, im Idealfall bereitet man das ein bisschen vor und sagt, jetzt will ich irgendwie frei arbeiten. Bei mir ist das eher durch ein Projekt passiert, was ich als Freie angeboten bekommen habe. Und mache jetzt aktuell aber seitdem alles frei an Aufträgen. Das heißt, ich arbeite für unterschiedliche feststehende Formate und arbeite daran redaktionell zum Beispiel zu oder mache meine eigenen Geschichten dann fürs Radio. Das sind dann sehr, sehr unterschiedliche Aufträge und Arbeitsweisen. Genau.
Umweltjournalismus ist ja kein eigenes Ressort, beziehungsweise ich schlage jetzt nicht eine Zeitung auf und da gibt es irgendwie eine eigene Rubrik, die sich ausschließlich mit umweltjournalistischen Themen befasst. Warum haben Sie sich trotzdem entschieden, überwiegend über klima- und umweltjournalistische Themen zu schreiben? Oder gab es da irgendeinen Auslöser konkret?
Also ich sage immer gerne, oder zumindest war es so gewesen, dass ich eigentlich gar keine Klimajournalistin per se sein wollte und ich auch eigentlich finde, dass es diese Berufsbetitelung eigentlich gar nicht geben sollte. Aber da wir gerade im Journalismus und auch irgendwie politisch-gesellschaftlich noch dastehen, wo wir stehen, dass die Klimakrise immer noch nicht ausreichend thematisiert wird und angegangen wird, hat sich das eher so dahin entwickelt. Also ich wollte auch eigentlich gar keine Journalistin per se werden. Das war gar nicht so richtig der Plan. Ich hatte schon einen Studienplatz nach dem Abi, habe ich so ein bisschen ein Jahr lang frei gemacht und dachte, ja, ich schnuppere jetzt nochmal ins Radio rein, weil das ist irgendwie was ich super cool finde, und habe jemanden kennengelernt, der als fester Freier, also einfach sehr, sehr lange schon für die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem den Deutschlandfunk und andere öffentlich-rechtliche Radioanstalten, Radio gemacht hat und hatte vorher gar keinen Kontakt in den Journalismus. Deswegen hatte ich das auch irgendwie nie so richtig auf dem Schirm, dass das für mich vielleicht eine Option sein konnte. Aber habe den kennengelernt und der hat immer so spannende Geschichten da aus seinem Arbeitsalltag erzählt. Und deswegen dachte ich, ich gucke da mal rein, frage ihn, ob ich nicht mal ein Praktikum bei ihm machen kann in so einem ganz kleinen Journalistenbüro in Berlin-Kreuzberg. Und dachte, ich schnupper da rein und mache das mal so 3 Monate und dann gehe ich danach nach Bremen und studiere Psychologie, hatte schon meinen Studienplatz und war so ganz überzeugt, ich werde auf jeden Fall Psychotherapeutin, und dachte, das ist mein Plan. Und dann kam es aber alles ganz anders, weil ich dieses Praktikum gemacht habe und vorher, also in der Schulzeit und danach, schon relativ politisch aktiv war, also eher so auf einer halbwegs aktivistischen Ebene oder zumindest viel so Jugendarbeit gemacht habe, also sozusagen, wie können wir als junge Leute die Welt verändern, und viel so Jugendempowerment gemacht habe und mich da in diesem Rahmen um den Bogen zu schließen, viel natürlich auch mit der Klimakrise auseinandergesetzt habe. Also es war so 2016, 17 und dann 2018 wurde ja so Fridays for Future sehr groß. Die Klimakrise ist irgendwie immer weiter eskaliert und ich habe mich gefragt, so, warum macht da niemand was? Und da kam dann irgendwie diese Schnittstelle des Journalismus rein, dass ich mich einfach in Journalismus und vor allem so Audiojournalismus verliebt habe in diesem Praktikum und plötzlich gecheckt habe, so ach krass, diese ganzen politischen Themen, die mich beschäftigen und die ich gerade so in meiner Freizeit behandle, mit denen kann ich mich einfach beruflich beschäftigen, wenn ich Journalismus mache und denen vielleicht eine viel größere Öffentlichkeit bieten und Leute, mit denen ich zu tun hatte, ihre Geschichten erzählen lassen und gar nicht, also jetzt nicht aus einer aktivistischen Perspektive, dass ich jetzt dachte, okay, ich mache jetzt so aktivistischen Journalismus nur, aber einfach gemerkt habe, krass, mit Journalismus kannst du so viel machen und jeden Tag mit Menschen reden. Und dann kam einfach die Klimakrise dazu, dass ich nach diesem Praktikum weiter Journalismus machen wollte und auch die Chance hatte, einfach sehr, sehr doll darin unterstützt zu werden von diesem Radiojournalisten, bei dem ich das Praktikum gemacht habe und der mich so ein bisschen als Mentor unter die Fittiche genommen hat und gesagt hat, so, das ist cool, was du machst, du kannst studieren, was du willst, es ist egal, Celine, ich bringe dir das Handwerk irgendwie so ein bisschen bei. Und so bin ich da dran geblieben. Und dann ist eigentlich erst im zweiten Schritt die Klimakrise dazu gekommen, weil ich mich viel mit Gerechtigkeitsthemen auseinandergesetzt habe und so über diese soziale Gerechtigkeitsschiene in den Klimajournalismus gekommen bin. Genau, also es war nicht so, dass ich dachte, ich will unbedingt Klimajournalistin werden, sondern...
Also zufällig wahrscheinlich.
Ja, also zufällig, aber auch natürlich irgendwie habe ich mich dann aktiv dafür entschieden, weil ich gemerkt habe, sobald ich mehr in den Journalismus gekommen bin, also vor diesem Praktikum ging es dann weiter in die Taz für mich. Und da hat die Taz gerade gemerkt, okay, Klima ist ein Riesenthema. Wir machen das schon seit Jahrzehnten, wo die Taz ja wirklich ein großer Vorreiter immer schon war, zu sagen, wir verbinden irgendwie Klima- und Umweltthemen mit Wirtschaftsthemen. Und das ist für uns ein Schwerpunkt. Aber die Taz hatte zu dem Zeitpunkt eine sehr alte Zielgruppe oder eine sehr alte Leserschaft und hat sich gedacht zu dem Zeitpunkt, wir müssen irgendwie mehr junge Leute mit unserer Berichterstattung erreichen und wir wollen diesen Klimaschwerpunkt mehr ausbauen und hat dann zwei Kolleginnen und mich da reingeholt als junge Nachwuchsjournalistinnen sozusagen, um da mehr Klimaberichterstattung für junge Leute zu machen. Und so hat sich das eigentlich eher ergeben, dass ich gemerkt habe, dass es einfach zu wenig Klima- und Umweltjournalismus gibt. Und war wirklich schockiert am Anfang auch, als ich in den Journalismus gestartet bin, zu merken, so okay, krass, so wird das irgendwie immer noch besprochen, auch in der Medienwelt. Und immer noch so als Nischenthema gesehen, obwohl es doch alle Bereiche betrifft. Ist eher so ein bisschen aus so einem Zwang heraus entstanden, glaube ich. Dass ich dachte, ich muss das jetzt machen, weil wenn ich es nicht mache, dann machen es einfach zu wenig Leute.
Wie ging es dann für Sie weiter? Also Sie haben angesprochen, Sie haben das Praktikum gemacht, dann waren Sie bei der Taz. Gab es noch andere journalistische Stationen, sage ich mal, die Sie da durchlaufen haben?
Also ich würde sagen, das waren schon so die zwei prägendsten Stationen bisher, so in meiner jungen journalistischen Laufbahn, weil ich in beiden, also in diesem Praktikum, was dann sozusagen über diese 3 Monate hinaus auch einfach ging, also wenn ich gesagt habe, ich will ein Thema machen, ich war dann irgendwie zum ersten Mal plötzlich in Kenia und habe eigentlich eine Freundin besucht, habe da aber dann eine Geschichte gefunden, die ich auf jeden Fall irgendwie machen wollte fürs Radio und wurde darin einfach sehr stark von diesem, also sozusagen, ich nenne ihn immer meinen Mentor, er mag dieses Wort nicht sehr gerne, aber sozusagen mein journalistischer Ziehvater, der mich da weiterhin einfach so sehr drin unterstützt hat und jeden Beitrag von null auf mit mir nochmal durchgegangen ist und so Grundprinzipien im Geschichtenerzählen und des Journalismus mit mir sozusagen in so einer One-on-One-Journalistenschule oft durchgegangen ist. Und dann der Schritt in die Taz war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer, weil ich war gerade, ich bin gerade 19 geworden und dachte immer so, ja, irgendwann mal ein Praktikum bei der Taz machen und da vielleicht irgendwie reinkommen, das wäre doch mega. Und hatte dann aber das Glück, dass halt dieses neue Klima, wurde es damals genannt und heißt es bis heute, das war eigentlich mein Arbeitstitel, aber es ist dabei geblieben. Neue, junge, ja, in Anführungszeichen Klimaressort, das ist kein eigentlich eigenes Ressort, aber diese kleine Hub, halt innerhalb der Taz entstanden ist und ich da irgendwie reingekommen bin, direkt, das ist der Vorteil an der Taz, dass die Taz einfach jungen Leuten eine große Chance bietet, von Anfang an sehr, sehr viel Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so, ich habe irgendwie Lust, hier was aufzubauen und was Neues zu machen und das in die Hand zu nehmen und da auch irgendwie sehr viel Vertrauen gegenübergestellt wurde und wir dann in die Formatentwicklung gegangen sind. Also gesagt haben, uns wurde nur gesagt, wir sollen was für junge Leute machen, mehr Klima. Und es konnte aber irgendwas sein. Also es hätte jegliches Produkt sein können. Und wir haben uns dann damals für einen Instagram-Kanal entschieden, weil damals war TikTok noch nicht so groß.
Ja, stimmt.
Und auf Instagram gab es noch keinen wirklichen spezifischen Klimakanal. Und damals war halt wirklich, Instagram war das Medium, wo junge Menschen ihre Nachrichten konsumiert haben. Und zwar da schon mit einem großen Kanal präsent, aber nicht mit so einem klimaspezifischen Kanal. Und den haben wir dann erfolgreich aufgebaut. Mussten dann durch die Pandemie, die dann relativ schnell kam, wir hatten so ganz viele große Videoreportagen geplant und hatten das alle irgendwie, eine Kollegin von uns hatte das schon mal gemacht, weil sie an der Deutschen Journalistenschule war, aber wir anderen noch gar nicht so richtig. Dann haben wir irgendwie kleine Video-Workshops genommen und konnten uns irgendwie sehr, sehr viel so Learning by Doing aneignen. Und für diesen Spielraum bin ich irgendwie immer noch sehr, sehr dankbar, weil ich dadurch extrem viel gelernt habe. Also du bist irgendwie tagesaktuell in so einer Redaktion eingebunden. Gleichzeitig musste ich, das trifft jetzt nur auf mich zu, weil ich nicht so im tagesaktuellen Geschäft gerne jetzt jeden Tag irgendwie einen Text produzieren wollte oder so, sondern ich hatte schon Lust, mich mehr mit Sachen zu beschäftigen, musste ich das nicht tun. Aber war trotzdem angebunden an so eine tagesaktuelle Redaktion und du lernst irgendwie so einen Redaktionsalltag kennen. Du verstehst langsam, okay, wie funktionieren so Redaktionskonferenzen, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen so Ressorts, wie kann man irgendwie in einer eher neuen Medienwelt, die ja gar nicht mehr so neu ist, aber die halt nicht mehr nur auf Print und Online fokussiert ist, das mit so Multimedia-Formaten verknüpfen und da so den Spielraum zu haben, das irgendwie viel, sich viel auszuprobieren und sehr, sehr viel lernen zu können, auch von erfahrenen Kolleginnen. Und dann nach der Taz, weil ich da halt schon sehr stark dann diesen Klimafokus hatte und vor allem auch mich viel mit Klimabewegungen beschäftigt habe, in Deutschland, aber auch überall auf der Welt, habe ich dann vor 2 Jahren das Angebot bekommen, so einen längeren Storytelling-Doku-Podcast zu machen. Hitze hieß der, zur letzten Generation. Und das war für mich dann so sozusagen der dritte große Schritt in dieser Laufbahn, weil das nochmal hieß, okay, wirklich mal sich über 6 Monate mit einem Thema beschäftigen, eine richtig intensive Recherche zu machen und dann halt auch irgendwie einen 6-teiligen Storytelling-Podcast zu machen und eine Geschichte ganz anders zu erzählen. Das war sozusagen auch nochmal so eine, ja, wieder Learning by Doing-Schule. Also ich glaube, viele Menschen, die so wie ich in den Journalismus gekommen bin, kriegen auch schnell so großes Imposter-Syndrom, weil man halt nicht durch die klassische Journalistenschule gegangen ist oder ich jetzt keinen Volo bisher gemacht habe oder so und halt einfach sehr, sehr viel durch das direkte Machen und direkte Feedback von irgendwie Kolleginnen und auch einfach wirklich tollen MentorInnen, also Leute, die einen einfach in die Hand genommen haben und gesagt haben, so, ich glaube da an dich, da ist irgendwie was, ich weiß, du bist noch nicht irgendwie fertig, aber mach doch mal. Und dabei einfach extrem viel gelernt habe und so war sozusagen bisher meine journalistische Schule eigentlich sehr, sehr oft so Aufträge oder Sachen reinzubekommen, wo ich am Anfang auch krasse Panik hatte, zu sagen, kann ich das eigentlich? Also ich habe das ja irgendwie schon gelernt in den letzten Jahren. Ich meine, ich mache das jetzt irgendwie seit, ich habe da vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, seit fast 8 Jahren und bin jetzt 26. Also das ist irgendwie, war dann kurz so ein Schockmoment. Das ist krass, das ist echt lang jetzt langsam. Mhm, und ja, dann lernt man tatsächlich viel. Aber es gibt immer noch diese Momente, wo ich denke so, oh, boah, krass, warum wollen die gerade, dass ich das für die mache? Weil ich habe das doch eigentlich nie gelernt. Man muss mich dann daran erinnern, dass ich halt einfach sehr, sehr viel Praxis mittlerweile habe und man ja auch trotzdem immer noch weiter dazulernt.
Stimmt. Sie haben ja auch angesprochen, dass Sie dieses Label von wegen Klimajournalist oder Umweltjournalist eigentlich gar nicht so unterstützen oder das dem nicht unbedingt zuschreiben wollen. Warum?
Naja, also ich glaube, der große Punkt dahinter ist zu sagen, wofür wir auch im Netzwerk Klimajournalismus, kleiner Werbeblock, sozusagen ein Verbund von Journalistinnen, die sich für mehr Klimaberichterstattung einsetzen, das sich auch daraus gegründet hat, genau aus diesem Credo zu sagen, Klima ist halt kein Thema, sondern es muss Dimension jedes Themas sein. Ja. Also solange Klima in dieser Nische bleibt, dass wir irgendwie nur darüber berichten, wenn Extremwetterereignisse passieren, die nächste große Klimakonferenz ist, also so sehr eventbezogene Berichterstattung, solange bleibt es halt in dieser Nische und Klima muss aber ganzheitlich angegangen werden, politisch, gesellschaftlich. Und nur so können wir irgendwie dieses Thema, beziehungsweise diese große Krise angehen. Und das muss ich halt auch im Journalismus widerspiegeln. Und deswegen wünsche ich mir, dass es den Klimajournalismus so in den in den nächsten Jahren, ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch, aber zumindest in der Zukunft so gar nicht mehr geben muss. Also, dass wir uns gar nicht die Klimajournalistinnen betiteln müssen, weil wir irgendwie vor allem fokussiert darauf sind, irgendwie die Klimakrise über unterschiedliche Geschichten in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern dass das einfach überall in jedem Ressort, in jedem Interview, in jeder Recherche mitgedacht wird.
Es gibt in Deutschland ja jetzt nur begrenzte Ausbildungsmöglichkeiten oder zum Beispiel Studiengänge, wenn man Umweltjournalist oder Umweltjournalistin werden möchte und sich auch nur speziell mit Klima-Umweltthemen auseinandersetzen möchte. Der Podcast, den wir jetzt heute aufnehmen, richtet sich ja an unsere Umweltredaktion, also alles interessierte und engagierte NachwuchsjournalistInnen, die sich genau dafür interessieren. Was würden Sie denn solchen NachwuchsjournalistInnen im Bereich Umwelt, Klimaschutz raten, wenn sie in diesen Bereich des Journalismus einsteigen möchten?
Ich glaube, das Erste ist, sich nicht überwältigen lassen. Ich glaube, das ist so, wie gesagt, ich ertappe mich selber immer noch darin, dass ich manchmal so überwältigt bin von den Fakten der Klimawissenschaft und so Sachen, wo ich, naja, also natürlich weiß ein Kollege, der das seit 30, 40 Jahren macht, irgendwie aus der Taz, natürlich kennt er sich noch viel, viel, viel besser damit aus. Also wenn ich das jetzt ein paar Jahre mache, kann ich nicht alles wissen. Und das wird man am Anfang vor allem viel merken, dass man einfach vieles nicht weiß und sich irgendwie auf die Grundlagen erstmal zu berufen, zu sagen, so, okay, ein paar Basics muss ich wirklich im Petto haben. Also ich muss irgendwie so Basics der Klimawissenschaft und so Basic Facts kennen. Aber alles darüber hinaus lerne ich halt auch wirklich in dem Prozess. Also mit jedem Interview, mit jeder Geschichte lerne ich irgendwie mehr. Und ich glaube, dass das insgesamt im Journalismus, aber auch wirklich mit in so einer Nische sehr überwältigend manchmal sein kann. Und auch vor allem, wenn man sich irgendwie dann sehr viel mit der Weltlage beschäftigt und der Klimakrise im Speziellen. Also ich weiß, dass es in dieser Zeit in der Taz für mich mega krass irgendwann am Ende war. Da kam dann auch die Pandemie dazu, dass ich einfach jeden Tag habe ich mir erstmal ein paar hundert Ticker-Meldungen anschauen müssen zur Lage in der Klimakrise und das war auf jeden Fall extrem ernüchternd und mir ging es in der Zeit auch manchmal nicht gut. Und ich glaube, dafür so einen Ausgleich zu finden und Hoffnung zu finden, in dem, vor allem in den Geschichten, wo Leute was tun, ich glaube, es ist so die Überleitung dazu zu sagen, nicht die Fehler zu wiederholen, die irgendwie in der Vergangenheit gemacht wurden, sich nur auf so den Katastrophen, die Katastrophenberichterstattung zu berufen, weil das irgendwie einem immer ein bisschen größer und wichtiger erscheint, jetzt zu sagen, so, es ist alles so schlimm, so ging es ganz lange und das müssen wir auch weitermachen, also wir können irgendwie nicht runterspielen, dass diese Krise einfach gerade dramatisch sich zuspitzt und die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher und politischer Reaktion dazu, genauso medialer und der Wissenschaft und den Fakten der Lage, in der wir sind, ist einfach enorm. Darauf müssen wir immer wieder hinweisen, aber wir müssen halt auch irgendwie zeigen, dass da Leute sind, die handeln und eine Konstruktivität da reinzubringen, in jeder Art der Berichterstattung, wenn es um Klima und Umwelt geht, damit Leute überhaupt auch noch Lust haben, davon zu hören, sich immer wieder zu überlegen, wie kann ich diese Geschichten anders erzählen. Also ich glaube, wie gesagt, das ist irgendwie, im Journalismus geht es halt nicht darum, das geile Thema zu finden, sondern die gute Geschichte. Also wie mache ich aus einem Thema eine gute Geschichte? Und ich glaube, das trifft vor allem auf so Klima- und Umweltthemen zu, dass wir uns sehr viel immer wieder neu erfinden müssen und uns überlegen müssen, wer kann gerade die Geschichten erzählen, die wir noch nicht gehört haben? Wie können wir irgendwie die Klimakrise deutlicher machen anhand von Geschichten, die Leute noch nicht gehört haben vielleicht oder so noch nicht erzählt bekommen haben? Was für Formate können wir noch irgendwie erfinden, damit das eine breitere Masse erreicht und da sehr innovativ zu bleiben? Ich glaube, der letzte Punkt, da zitiere ich immer gerne meine Freundin und Kollegin Leonie Sontheimer, die mich total begleitet hat überhaupt in diesem Umwelt- und Klimajournalismus, weil sie halt ein paar Jahre älter war, schon in der Journalistenschule war, schon länger irgendwie Klima- und Umweltthemen gemacht hat und immer meinte so, bleib einfach dran, mach das gut und vor allem bildet Banden. Und ich glaube, das ist so, einem wird viel gesagt im Journalismus, das Netzwerk ist so wichtig und das ist es auf jeden Fall, vor allem wenn man irgendwann so als Freie arbeiten will, dass du irgendwie viele Kontakte brauchst und so. Aber viel, viel wichtiger noch ist, glaube ich, vor allem in diesen Klima- und Umweltthemen Banden zu bilden und sich zu trauen, irgendwie kooperativ zu arbeiten, nicht so mit dem Ellbogen raus, sondern irgendwie viel nachzuhaken bei Leuten, die das vielleicht auch schon ein bisschen länger machen, sich Rat zu holen, so Leute zu haben, die einen supporten. Das ist auch der Ansatz hinter diesem Netzwerk Klimajournalismus. Ohne da jetzt gerade so viel Werbung machen zu wollen, hier das einfach extrem viel gegeben hat, als es das gab und das auch irgendwie der Gründungsgedanke von Leonie und Leonie Sontheimer, Sarah Schulmann und ein paar weiteren war, zu sagen so, das sind so große Themen und wir stehen da manchmal so alleine mit da, auch in unseren Redaktionen und in unserer Arbeit. Wir brauchen irgendwie Räume, wo wir uns austauschen können und supporten. Und das ist irgendwie sehr, sehr groß geworden schon und da ist was Tolles draus entstanden, dass man einfach merkt, da gibt es so einen Raum, der vielen Leuten sehr viel Kraft gibt.
Wie entscheiden Sie denn, über welches Thema Sie konkret berichten? Also jetzt gerade als freie Journalistin, gibt es da eine gewisse Vorgehensweise nach oder nach welchen Gesichtspunkten sucht man das denn aus, worüber man schreibt oder worüber man berichtet?
Also ich glaube, im ersten Moment ist natürlich irgendwie viel das intrinsische Interesse und die intrinsische Motivation dahinter zu sagen, irgendwie ich brenne für dieses Thema und für eine Geschichte und die Geschichte würde ich vielleicht selber einfach gerne mal hören oder lesen und sich so zu überlegen, also in meinem Fall ja viel, was ist irgendwie in der Klimaberichterstattung oder so in diesem ganzen Sektor von Klimageschichten vielleicht gerade noch nicht so abgedeckt? Also was sind so Geschichten, von denen ich mitbekomme, dass die eigentlich interessant wären, mal zu erzählen oder so ein Spin von Leuten, wo man es vielleicht nicht so erwarten würde, dass das jetzt gerade eine Klimageschichte ist, sondern dieses Klimathema da so reinzubringen.
Was wären das denn zum Beispiel für Geschichten, von denen Sie sagen würden, die sind noch nicht gut genug abgedeckt, das muss auf jeden Fall noch stärker in die Öffentlichkeit getragen werden?
Jetzt viele. Ich glaube, also ganz viel die Dimension soziale Gerechtigkeit und Klimakrise und eigentlich, dass halt irgendwie all diese Themen, die gerade auch im Wahlkampf stattfinden, wo ja zum Beispiel, also wir befinden uns jetzt gerade in Wahlkampfzeiten, kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl und ich meine, die großen Themen, die diskutiert werden politisch, sind irgendwie Wirtschaft, Migration, Sicherheit und das sind halt einfach alles auch Klimathemen, aber sie werden halt als solche nicht behandelt. Also wenn ein Friedrich Merz davon spricht, dass er den Klimaschutz im Notfall runterfährt, wenn das der Industrie schaden würde, dann muss man halt als Journalistin danach haken und einhaken und sagen, naja, also genau das Gegenteil ist halt der Fall. Also wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, dann schadet das der Wirtschaft und der Industrie noch viel mehr. Selbst wenn das kurzfristig vielleicht erstmal mehr kostet und diese Einordnungen zu schaffen, genauso wenn es um Landwirtschaft Themen geht. Ich glaube, das ist so ein ganzer Sektor, der auch gerne irgendwie dann als die Bauern, die sich gegen den Klimaschutz wehren, behandelt wird. Aber es gibt ja genug Geschichten von denjenigen, die auch was machen wollen und sagen, ja, wir sind aber irgendwie gefangen in diesen Strukturen gerade. Ich habe da irgendwie erst kürzlich eine sehr, sehr gute Geschichte gelesen, glaube ich, so vom Ende des letzten Jahres von einem Busfahrer, der angefangen hat, sich plötzlich klimaaktivistisch zu engagieren, weil er gesagt hat, so, wir sind am Ende die am meisten betroffen sind, weil wir eher in Niedriglohnsektoren arbeiten und vielleicht in Städten, in Vierteln leben, die am meisten am Ende von Hitzewellen betroffen sind, es nicht genügend Angebote gibt, wo das abgefangen wird, aber auch gleichzeitig der ÖPNV halt krasser eine krass wichtige Rolle einnehmen wird oder sollte innerhalb des Klimaschutzes und irgendwie so diese Zwischengeschichten, glaube ich, diese nuancierten Alltagsgeschichten spüren und was machen dagegen, aber genauso so da, wo man irgendwie das nicht erwartet immer, dass es nicht so die typische Klimageschichte ist, nur von dem Bauern, der an der Dürre leidet, sondern irgendwie immer so einen Spin zu finden, der irgendwie neu ist und neue Erzählformen zu finden. Und ich glaube, on top auf jeden Fall, dass wir zu wenig immer noch darauf schauen, wer sind eigentlich Leute, die den Klimaschutz verhindern, also so die sogenannte Klimaschmutzlobby, die Verursacher, diejenigen, die auch davon profitieren, dass wir gerade damit verbrennen. Und da gibt es ein paar tolle Kolleginnen, die das immer wieder auf die Agenda holen, zum Beispiel, die ein ganzes Buch geschrieben hat mit einer Kollegin. Aber das kommt nicht in der breiten Öffentlichkeit bisher an. Also es sind, glaube ich, so Nischen, wo ich sofort weiß, ja krass, der und der und der und der hat dazu schon was gemacht. Es gibt diese große Geschichte und ich mich dann immer wieder daran erinnern muss, nur weil es diese Geschichte schon mal gemacht wurde, ist es nicht, dass das wir sie nicht nochmal das erzählen müssen, weil ich dann oft so ertappe und denke so, ach ja, aber es wurde ja jetzt schon häufig gemacht, weiß man doch schon. Und sich daran zu erinnern, so, nee, wissen aber halt nicht alle.
Hat sich denn Ihrer Meinung nach der Beruf oder das Arbeiten als Umwelt-Klimajournalist in den letzten Jahren verändert? Also Sie haben ja angefangen mit dem Praktikum, dann bei der Taz. Wie hat sich so das Klima, sag ich jetzt mal, also in Bezug auf den Beruf, verändert in den letzten Jahren? Oder gibt es da irgendwelche Veränderungen, die spürbar waren?
Also ich glaube, zwischenzeitlich, so gab es halt 2018 bis 2020, würde ich jetzt mal so ins Blaue schätzen, war halt so eine Zeit, wo alle mehr Klima machen wollten. Also Fridays war so sehr schön. Alle waren so, wir wollen das irgendwie, da gibt es Massen auf der Straße und wir müssen doch jetzt mehr Klima machen. Und es war überall ein bisschen mehr Thema, zumindest gefühlt. Also ich weiß gar nicht, es wäre irgendwie interessant, sich das mal nochmal anzugucken. Das tatsächlich, also ich weiß, dass es statistisch schon auch zum Teil so war, aus der Kommunikationswissenschaft. Genau, aber habt jetzt gerade keine genauen Zahlen zu parat. Aber das ist sowas, was ich auf jeden Fall gespürt habe. Also allein, dass ich da in die Taz gekommen bin und es hieß so, macht mal mehr Klima. Und wir wollten ja. Echt interessiert die jungen Leute halt gerade. Und dann in den Jahren drauf, in der Pandemie und dann vor allem finde ich, so in den Nachklängen der Pandemie, ich meine, wir stecken ja immer noch eigentlich drin, aber sozusagen in der aktiven, in den Lockdown-Zeiten und so, haben wir es irgendwie geschafft, das weiter zum Thema zu machen, also zu sagen, so, es ist irgendwie, es gibt da trotzdem immer noch überall auf der Welt Leute, die sind da und wir dürfen das irgendwie nicht vergessen. Ich hatte auch kurz so einen Hoffnungsschimmer, wie, glaube ich, alle, die sich mit Klima beschäftigt haben, so einen ganz naiven Moment von so, ah, wir merken jetzt gerade in den Lockdowns,
das ist,
wie die Welt
ja,
können,
das, ja.
Wenn wir ein bisschen runterfahren, aber genau, auf die Branche bezogen, finde ich, spürt man das zumindest so in redaktionellen Kontexten, in denen ich jetzt gar nicht so viel fest unterwegs bin, weil ich versuche, irgendwie jetzt große Redaktionskonferenzen oder so zu meiden als Freie. Aber ich finde, man spürt schon, dass es weniger geworden ist. Aber es kommt das Medium an, das schon alle auf dem Schirm haben, sie eigentlich mehr Klima machen sollten. Und dann kommt aber irgendwie der Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza, Israel und irgendwie so viele multiple Krisen dazu, dass ich das Gefühl habe, dass in vielen Redaktionen manchmal so eine Angst besteht, dass Leute dann nicht auch noch von der Klimakrise hören wollen. Also das ist sowas, was ich ganz aktiv zu hören bekommen habe und auch viele KollegInnen. Und was aber faktisch nicht belegt ist. Also es ist gar nicht so, dass ich sagen könnte, dass die Leute aufgrund dieser multiplen Krisen irgendwie nichts mehr zum Klima hören wollen. Und gleichzeitig ist es auch gerade dann, denke ich, ist es halt unsere Verantwortung als JournalistInnen, zu sagen, ja, aber es hängt halt alles zusammen. Also all diese Kriege, all die Konflikte, du kannst überall eine Klimadimension machen, die Dimension ziehen. Und da den Mut zu haben, das mehr zu erklären und nicht mehr so eine Angst und Sorge davor zu haben, dass man irgendwie am Ende Klickszahlen verliert und die Leute verliert, nur weil es ein bisschen komplexer wird oder man die Geschichte nochmal anders aufzieht und da nochmal die Klimakrise über allem schwebt. Und das würde ich mir wünschen, weil Klimakrise geht halt nicht weg. Davon, ja, dass wir irgendwie stimmt. alle die Augen zu machen und sagen, ha, es war schon so viele Probleme, ich kann jetzt nicht auch noch Klima. Das halt die ganze Zeit die graue Wolke ist, die einfach zum Riesengewitter wird, auch wenn wir die Augen zumachen. Deswegen, ja, ich würde sagen, das hat sich schon verändert. Es ist manchmal jetzt gerade schon schwerer zu sagen, so, man hat jetzt auch noch eine Klimageschichte, aber da kommt es, glaube ich, schon auch wieder darauf an, wie erzähle ich die Geschichte. Also wenn es irgendwie konstruktive Ansätze hat und so, kann man das zum Teil auch besser verkaufen, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so viel im tagesaktuellen Geschehen drin und bin dann eher halt in irgendwie so ein bisschen längeren Rechercheformaten, also länger, aber zumindest nicht, dass ich so innerhalb von einem Tag eine Geschichte aufschreiben muss, dass ich da so in den Zwang gerate. Deswegen weiß ich nicht, ist, glaube ich, was ganz anderes für Kolleginnen von dem, was ich mitbekomme, die in tagesaktuellen Redaktionen arbeiten und fest angestellt sind und sich da durchzuringen, konstant und immer die Klimaperson zu sagen, so, ja, wir müssen, aber jetzt, wir müssen, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Weil man sehr viel Gegenwind bekommt.
Haben Sie denn spezielle Tipps auch für unsere Umweltredaktion, wie so ein, ich sag mal, ein Artikel oder egal welcher Beitrag zum Klima gestaltet werden kann oder ansprechend gestaltet werden kann, dass er nicht unbedingt diese Fluchtreaktion, sage ich jetzt mal, auslöst, von wegen, ah, es gibt schon so viel Schlechtes in der Welt, jetzt möchte ich mich nicht auch noch damit auseinandersetzen und jetzt setze ich mich damit eben auch nicht auseinander. Gibt es da irgendwelche Tipps von Ihrer Seite?
Ja, wie gesagt, ich glaube schon an so einen konstruktiven Ansatz in der Berichterstattung und vor allem in der Klimaberichterstattung zu sagen, wir ballern jetzt nicht nur die ganze Zeit die Horrorfakten raus an unsere LeserInnen, HörerInnenschaften, sondern wir bieten irgendwie eine gewisse Konstruktivität darin, was halt nicht bedeutet, ich glaube, es wird häufig fehlverstanden, dass man irgendwie einfach so einfache Lösungen dann immer am Ende nochmal so kurz eine Lösung von einem Artikel reinpackt und sagt so, ja, übrigens, hier gibt es auch irgendwie die und die Technologie, die uns alle retten wird, sondern jede potenzielle Lösung auch kritisch einzuordnen, darüber eigene Geschichten zu machen, also sozusagen, was für Lösungen werden gerade präsentiert, wie sind die einzuordnen. Auch wenn man zum Beispiel über Menschen, die betroffen von der Klimakrise ganz direkt sind, spricht, denen auch immer so eine gewisse Agency zuzusprechen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Menschen da nicht nur in so eine Opferrolle zu präsentieren, sondern immer zu zeigen, so, das sind immer noch aktiv handelnde Menschen und meistens sind das genau die Menschen, die am aktivsten gegen die Klimakrise vorgehen und da so die Geschichten des Gelingens und gar nicht das, wie gesagt, also nicht dieses Schönmalen von alles funktioniert voll super und alles, was die machen, ist toll, aber halt zu zeigen, da sind irgendwie Leute, die was machen und ich merke das schon auch bei mir selber, dass mir das einfach hilft, Geschichten zu lesen, weiß nicht, von Klimaklagen oder so, so beeindruckende Geschichten von Menschen, die einfach sich überlegt haben, dass sie die Klimakrise auf die eine oder andere Weise angehen wollen. Und das kann ja wirklich in unterschiedlichsten Bereichen sein. Und das immer kritisch einzuordnen, weiter journalistisch, handwerklich korrekt zu arbeiten, aber so ein bisschen mehr Konstruktivität in die Berichterstattung zu bringen und nicht nur die Horrormeldungen im Fokus zu haben. Aber wie gesagt, die sind auch...
Braucht's also, auch.
Ich glaube, da ist halt so eine Nuance, die man auch so ein bisschen Trial and Error beim Machen lernt. Also ich glaube, da gibt es halt auch noch nicht so richtig die perfekte Formel für, weil sonst würde das halt auch bisher schon viel, viel besser klappen und wir würden noch viel, viel mehr Menschen erreichen. Also ich glaube, es ist sowas, was wir auch einfach aushandeln müssen in den nächsten Jahren und wo ich sehr, sehr glücklich darüber bin, wenn noch mehr junge Leute irgendwie dazukommen, die irgendwie frische Perspektiven darauf haben und vielleicht auch andere Formatideen und sich nochmal neu überlegen, wie könnte das funktionieren. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wo das Alte und Neue da zusammenkommt, also so grundsätzliche Storytelling-Regeln und Sachen, die einfach gut funktionieren im Journalismus und wichtig sind, ein gutes Handwerk zu haben und sich das irgendwie anzueignen. Und dann aber irgendwie eine gewisse eigene Kreativität und so eine Perspektive auf die Welt vielleicht mitzubringen, wo man immer wieder neu überlegt, sich selber hinterfragt, warte mal, habe ich die Geschichte jetzt gerade irgendwie so erzählt, wie sie bestmöglich sein könnte? Oder kann ich die nochmal anders erzählen? Brauche ich vielleicht nochmal andere Menschen, die irgendwie Teil dieser Geschichte sind? Welche Menschen vor allem kann ich wessen Geschichten kann ich erzählen. Also ich glaube, es ist einfach richtig, richtig wichtig, in diesem Umwelt- und Klimajournalismus die Geschichten von Menschen zu erzählen. Weil wenn ich immer nur über Extremwetterereignisse höre und sage, es ist alles so heiß, also die Welt wird heißer, alles wird schlimmer, Katastrophen werden schlimmer, dann verknüpfe ich das im Kopf als Leserin nicht mit den Schicksalen von Menschen, mit denen das im Zusammenhang steht. Ja.
Gibt es denn ein bestimmtes Schicksal oder ich sag mal eine bestimmte Geschichte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist oder die Sie sehr bewegend fanden, über die Sie berichtet haben?
Das ist eine gute Frage. Ich habe lange nicht drüber nachgedacht. Also ich fand schon immer mal wieder so in den Taz-Zeiten noch zum Teil Interviews mit Aktivistinnen aus dem globalen Süden oder auch einfach, also eine Aktivistin fällt mir jetzt gerade ein, dass ich das so ein bisschen verlaufen hatte, mit der ich ein Interview geführt habe, die aus China kam und halt mit ihrem Aktivismus so extrem alleine dastand und dann auch irgendwann das Land sehr, sehr jung verlassen hat, weil sie bedroht wurde. Und so diese Geschichten von Menschen, die einfach unter Umständen sich engagieren und einbringen, die einfach nochmal ganz, ganz, ganz andere sind, als wir sie hier haben. Oder eine kolumbianische Aktivistin, die auch seit Jahren versteckt lebt, also undercover sich tatsächlich auf der Flucht ist in ihrem eigenen Land und niemand so richtig wissen darf, wo sie jemals ist. Weil sie sonst, also weil sie kontinuierlich Todesdrohungen bekommt und Aktivistinnen in Kolumbien und in südamerikanischen Ländern in Teilen einfach der Aktivismus lebensbedrohlich wird. Und das schon einfach bewegende Geschichten sind, die einen manchmal nicht so richtig loslassen für einen Moment. Ich fand das schon auch in der Arbeit, in der Berichterstattung zur letzten Generation, in dem Podcast, den ich gemacht habe, fand ich schon auch sehr bewegend in Teilen, so nah an den Leuten dran zu sein, die da gerade ihren Job aufgeben, alles in ihrem Leben stehen und liegen lassen für diesen Aktivismus. Es hat mir immer wieder auch andere Perspektiven gegeben, über die Klimakrise nachzudenken und was ist gerade meine Rolle in der Klimakrise und zu zeigen, so dass immer wieder am Ende nach auch so kritischen Momenten mit mir selber, ist das gerade das Richtige, was ich hier tue? Also ist das irgendwie ausreichend, wieder vor Augen führen konnte, dass das gerade der Beitrag ist, den ich leisten möchte? Ja, ich glaube, es gibt viele, viele kleine Geschichten und gar nicht immer nur die große eine, die mich irgendwie bewegt und geprägt haben.
Würden Sie sagen, dass wir also in Deutschland als deutsche Klimajournalistin oder wenn man über Umwelt-Klimathemen schreibt und sich engagiert, dass wir uns in einer etwas privilegierteren Position befinden im Vergleich zu zum Beispiel der chinesischen Aktivistin, die Sie angesprochen haben, oder auch der kolumbianischen?
Ja, na klar. Also ich glaube, auf allen Ebenen, ne? Also wo fange ich an und wo ich auf, da drauf zu antworten. Aber vielleicht die einfachste Antwort ist ja. Und umso wichtiger, weil wir hier noch sehr viele Freiheiten und die Chance haben, darüber zu berichten oder halt auch, wenn man jetzt nicht journalistisch unterwegs ist, sich irgendwie anders einzubringen. Deswegen sehe ich da irgendwie noch eine viel größere Verantwortung, abgesehen davon, dass wir in Deutschland zu den größten Emittenten gehören und meistens verantwortlich sind in der Klimakrise. So all das muss ich, glaube ich, gerade gar nicht nochmal ausführen, aber klar, auf jeden Fall. Und deswegen sollten wir diese Freiheit möglichst gut nutzen und schützen.
Also Sie haben ja auch angesprochen, dass Sie jetzt ja auch schon 8 Jahre Erfahrungen haben. Mit wie viel Kritik und Widerstand ist man denn so als Umwelt- und Klimajournalist konfrontiert?
Ich glaube, die meist genutzte oder meist zitierte Kritik ist eigentlich immer der Vorwurf des Aktivismus, wenn man Klimajournalismus macht. Mhm. Also es ist einer, mit dem jede meiner Kolleginnen, die in dem Bereich tätig sind, auf jeden Fall schon konfrontiert waren. Und ich ganz besonders in der Zeit, in der ich bei der Taz gearbeitet habe und dann auch noch viel über Aktivistinnen berichtet habe und dabei dann schnell gerne vergessen wird, dass man das ja trotzdem kritisch einordnet, aber vielleicht anders damit umgeht, als wenn ich jetzt ja, Aktivistinnen aus einem anderen Bereich begleite, weil da häufig am Anfang noch der Vorwurf kommt, dass man so ja nicht alle Seiten zu Wort kommen lässt. Und da aber in der Klimakommunikationswissenschaft auch der Begriff des False Balancing sehr wichtig ist, zu sagen, so als Klima-Umweltjournalistin, die die Fakten kennen, werden wir zum Beispiel nicht den einen Klimawissenschaftler raussuchen, der sagt, ja, aber Klimakrise ist gar nicht menschengemacht. Weil einfach der wissenschaftliche Konsens ist, Klimakrise ist menschengemacht. Und da brauche ich nicht deswegen nochmal die Balance der anderen Meinung und anderen Stimme auf der anderen Seite, die sagt, ja, aber es ist gar nicht so. Weil das einfach eine Art von falscher Balance, also False Balancing wäre. Und so ist es bei dem Aktivismus zum Teil auch, dass ich jetzt nicht, wenn ich ein Porträt über eine Aktivistin mache, kann ich die kritisch einordnen oder zumindest auch die Töne und die Geschichte für sich sprechen lassen zum Teil, ohne dass ich daneben irgendwie einen großen Wirtschaftsvertreter oder so mache. Das wäre für mich auch eine False Balance, also weil das sind unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Formate. Aber häufig wird einem das gerne vorgeworfen, weil man ja auch so eine Agenda als Klimajournalistin hat, die man ja nach so einem älteren Verständnis des Journalismus nicht haben sollte. Wir sind möglichst neutral, möglichst objektiv. Und das trifft auch bis zu einem gewissen Grad auf den Klimajournalismus zu. Aber der Unterschied ist halt, dass wir, wenn man es so framen mag, was gern von der sozusagen als Gegenstimme so formuliert wird, dass wir dann sagen, gesagt wird, wir haben ja so eine Agenda, dass wir irgendwie Klima so pushen wollen und das ist irgendwie, wir haben ja diese Klima-Agenda und wir klingen ja manchmal wie die Aktivistinnen dann selber schon, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Klima im Journalismus. Aber ich glaube, wir sehen uns viel, alle, die sich so damit beschäftigen, auch so ein bisschen so klimajournalistische Aktivisten, obwohl wir alle sehr vorsichtig damit sind, diesen Aktivismusbegriff überhaupt zu verwenden, weil wir uns halt nicht als Aktivisten sehen, sondern wir sehen uns als Journalistinnen, die die Faktenlage sehen und deshalb aufgrund dieser Fakten sagen, ja, aber unsere Aufgabe, unsere Verantwortung als Journalistinnen ist es doch, das abzubilden, was gerade ist. Und die Klimakrise ist halt überall. Deswegen muss sie auch überall stattfinden. Und deswegen sage ich persönlich, ich sehe das nicht als aktivistisch an, wenn wir genau unseren Job eigentlich machen wollen. Aber es wird gerne als so einer geframed. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Podien ich schon saß zu dem Thema Klimajournalismus, zwischen Aktivismus und Journalismus. Dann halt immer wieder sagen musste, naja, für mich ist das kein Aktivismus, wenn wir über die Klimakrise akkurat berichten wollen und das auch einfordern. Und darin sehe ich unsere Aufgabe.
Sie haben ja auch von so Gefahren, Drohungen und so weiter auch in anderen Ländern gesprochen. Welche Rolle kommt denn dem allgemeinen Journalismus in Zeiten der Klimakrise zu?
Also ich glaube, der Journalismus hat eine fundamentale Rolle in der Klimakrise und da ist in den letzten Jahrzehnten ein bisschen was passiert, aber wir sehen ja auch, dass der Journalismus bis zu einem gewissen Grad auch gescheitert ist und müssen uns, glaube ich, immer wieder fragen, woran liegt das? Was können wir anders machen? Also ich wiederhole mich da auch mal wieder ein bisschen, aber es ist tatsächlich, es ist halt genau das und ich glaube, wie gesagt, also Journalismus hat eine fundamentale Rolle, weil er immer noch nach wie vor, auch wenn wir jetzt die sozialen Medien und Diskussionen auf sozialen Medien haben, sind die ja auch geprägt von der journalistischen Berichterstattung nach wie vor. Also wir haben vielleicht nicht mehr die eine Öffentlichkeit wie früher, wo alle am Sonntagabend die gleiche Talkshow gucken, aber der Journalismus prägt nun mal den öffentlichen Diskurs und den politischen Diskurs und da haben wir eine große, große Rolle und Aufgabe im Journalismus, die Klimakrise akkurat darzustellen. Und ich glaube, das gelingt uns aktuell noch nicht ausreichend.
Welche Herausforderungen bestehen denn jetzt auch dann immer noch neben dem, was Sie gerade angesprochen haben, für den Umweltjournalismus heute?
Es gilt weiterhin, dass wir immer weiter die nervenden Segen sind, die immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Klimakrise noch da ist und dass wir irgendwie da mehr machen müssen. Und das geht halt nicht weg, sondern wird nur schlimmer, glaube ich, jetzt ehrlicherweise erstmal mit den Jahren. Also wir sehen ja irgendwie, wie sich politisch auch weltweit alles ein bisschen eher nach rechts verschiebt und die Demokratien weltweit angegriffen werden. Und da können wir uns, glaube ich, als Journalistinnen nicht rausnehmen, sondern wir sehen ja, dass also Demokratie, eine funktionierende, wehrhafte Demokratie ist essentiell für, glaube ich, also bin ich der Meinung und sind viele meiner Kolleginnen der Meinung, dass das essentiell ist für eine funktionierende Klimapolitik und dass wir überhaupt diese Klimakrise angehen. Und das geht alles Hand in Hand miteinander. Und das ist unsere Aufgabe, diese Verbindungen, diese Komplexität auch darzustellen und ja auch die Branche des Journalismus, also die journalistische die Pressefreiheit zu verteidigen und da sehr, sehr aufmerksam zu sein, dass wir uns auch nicht von so einem falschen Agenda-Setting einem politischen leiten lassen. Also ich finde, man sieht das einfach gerade im Wahlkampf extrem gut, dass medial auch die politische Agenda einfach viel übernommen wird, statt dass der Journalismus bis zu einem gewissen Grad eigene Themen setzt. Und da sehe ich unsere Aufgabe, dass wir das deutlich, deutlich besser machen sollten in den nächsten Jahren und dass wir das als Netzwerk Klimajournalismus sowie irgendwie auch alle, die sonst über das Netzwerk hinaus aktiv sind darin und hoffentlich vielleicht ein paar von euren Nachwuchsjournalistinnen, dass wir einfach da immer wieder auf die Pauke hauen und sagen, so nicht. Wir müssen unseren Job da besser machen.
Wie müsste denn eine Umweltberichterstattung Ihrer Meinung nach sein, damit sie mehr zum Handeln auch aufruft und diese ganzen Emotionen und negativen Ängste etc. beiseite räumt bei den Menschen und Lesern?
Ich glaube, es darf gar nicht das Ziel sein, die Ängste komplett beiseite zu räumen. Ich glaube, das ist auch so ein politischer Fehler. Also, dass man so tut, dass wenn man es nicht bloß nicht so schlimm malt, dass die Leute dann nicht so viel Angst haben. Aber ich glaube, dass die Angst immer noch da ist, nur vielleicht unbenannt bleibt. Und dadurch bleibt man kontinuierlich in so einer kognitiven Dissonanz, also in so einem, du weißt eigentlich, du hast Angst vor der Klimakrise, wir kennen mittlerweile alle die Fakten, also wir können noch so sehr verdrängen, aber wer an den menschengemachten Klimawandel in Anführungszeichen glaubt und glaubt, das ist ein Fakt, die weiß auch, dass es so unser Leben nicht so weitergehen kann und wir befinden uns dann dauerhaft in so einer Dissonanz zwischen Handeln und Wissen, eigentlich darf ich jetzt nicht mehr irgendwie dreimal im Jahr nach Bali fliegen und trotzdem mache ich es aber, weil machen ja auch alle weiter, oder ich bin auf der anderen Seite des Spektrums und habe einfach panische Angst vor der Klimakrise und beschäftige mich die ganze Zeit mit den Fakten und werde irgendwann komplett gelähmt davon und fliege nicht mehr, mache nichts mehr und merke aber, okay, irgendwie passiert trotzdem politisch zu wenig. Und ich glaube, da ist erst eher die Aufgabe, dass diese Ängste und die Fakten gut rüber zu bringen und die Ängste ernst zu nehmen, zu sagen, ja, also ehrlicherweise gibt es genug Gründe, Angst zu haben. Und wenn Menschen keine Angst davor haben, so gar nicht, geht das auch an der Realität vorbei, ehrlicherweise. Also dann hat das sehr, sehr viel Verdrängung in sich. Und ich glaube schon, dass wir bis zu einem gewissen Grad immer noch aufrütteln müssen und sagen, wir müssen aus dieser Verdrängung rauskommen und dann im zweiten Schritt sagen, okay, Angst ist schön und gut, aber nur Angst lähmt und wie komme ich aus dieser Lähmung raus, dadurch, dass ich irgendwie sehe, dass es Handlungsoptionen gibt und die dann aufzuzeigen. Also es ist so eine Mischung aus Aufrütteln durch die schlimmen Fakten und halt wirklich sagen so, naja, wir können das nicht schön malen. Wir müssen sagen so, wir haben gerade einfach das heißeste Jahr seit in der Aufzeichnung, beziehungsweise eigentlich sogar länger. Wir haben das 1,5 Grad Ziel gerissen, aber was heißt das denn jetzt? Also die wenigsten Leute, wenn ich jetzt in der Kneipe sitzen würde, könnten mir, glaube ich, oder ich habe das sogar schon mal getestet, können so richtig erklären, was heißt das denn dann jetzt? Also die lesen dann so Schlagzeilen wie, wir haben das 1,5 Grad Ziel gerissen und fragen mich dann so, ja, was ist denn, dann ist doch eh alles scheißegal, oder? Also kann ich doch jetzt halt auch 5-mal im Jahr nach Bali fliegen, so, weil fuck it, die Welt geht doch jetzt dann eh unter. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, zu erklären, nee, so gerade jetzt, jedes 10. Grad zählt und die Wissenschaft dahinter zugänglich zu machen, da liegt unsere Aufgabe und zu sagen, ja, das wird erstmal schlimm, aber wenn wir jetzt nichts tun, wird es halt noch viel, 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 viel schlimmer. Und wie gesagt, so, das kann man nicht schön machen, die Welt wird erstmal schlechter bis zu einem gewissen Grad, aber sie kann halt gleichzeitig, ich glaube, das wäre der Spin in der Berichterstattung dazu, sagen, sie kann aber halt auch gleichzeitig so viel schöner werden. Also es ist so eine Gleichzeitigkeit, die wir aushalten müssen. Sagen, wir werden mehr Extremwetterereignisse erstmal haben, alles, aber je weniger wir jetzt tun, desto schlimmer wird's. Und je mehr Klimaschutz wir betreiben, desto schöner könnte unser Leben für alle aussehen. Also es gibt Kolleginnen, die das viel machen, dass sie mit künstlicher Intelligenz jetzt auch schon viel arbeiten, mit künstlich intelligent generierten Bildern von Städten, wie sie aussehen könnten, wenn sie irgendwie klimagerecht gestaltet sind, mit viel, viel mehr Grün, weniger Autos. Das plötzlich ganz viele soziale Begegnungsstätten. Und da Leuten so Utopien, oder zumindest, ich finde, das sind noch nicht mal so Utopien, das sind eigentlich sehr, sehr naheliegende Optionen, die möglich wären, umzusetzen. Die Leute sich aber aktuell, glaube ich, manchmal schwer vorstellen können, wenn ich halt nur mit den Extremwetterereignissen und dem, wie schlimm es wird, komme, brauche ich irgendwie im Gegenzug auch diese Handlungsoptionen, die eine schöne Perspektive bieten. Und das heißt halt dann nicht, dass das ganze Leben schön ist, wie gesagt, aber dass es erstmal, dass unsere Städte schöner sein könnten, dass wir gesünder sein können. Also so auch Klimaschutz als Chance, wieder mehr im eigenen Narrativ zu haben. Ich glaube, so Gleichzeitigkeiten aushalten, Klimaschutz als Chance, konstruktive Narrative finden.
Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, und zwar so ein kleiner Zukunftsausblick. Welche Entwicklungen und Trends sehen Sie denn in Zukunft für den Umweltjournalismus?
Ich tue mich immer schwer mit so Prognosen. Ich glaube, alle, die so in dem Bereich... Also ich finde es aktuell ganz, ganz schwer einzuschätzen, sage ich ehrlich. Also ich glaube, ich kann da gar keine konkrete Prognose wagen, weil ich habe das Gefühl so, es kommt auch sehr aufs Medium an. Ich glaube, dass es gerade immer schwerer wird, aktuell zumindest so längere Formate zum Beispiel zu verkaufen und einfach weniger Geld auch. Also überall merkt man es, alles wird teurer, ist weniger Geld da und das, finde ich, spürt man langsam auch im Journalismus. Vor allem als Freie, dass wir diese längeren Formate, die irgendwie immer so, das sind, was wir eigentlich als Journalistinnen am liebsten zu einem großen Teil machen, weil man eben wirklich mal ausführlich eine Geschichte erzählen kann, in ihrer Komplexität auch, dass das ein bisschen weniger wird. Und das sehe ich schon als Herausforderung, weil halt diese Themen so komplex sind und wenn sie unterkomplex erzählt werden, dann führt es schnell zu so falschen Eindrücken. Das sehe ich als Problem, Herausforderung. Wie gesagt, auch einfach wirklich die Bedrohung der Demokratien weltweit. Und was das für den Journalismus bedeutet. Also wenn ich heute Morgen erst gelesen, ich habe mich nicht ausführlicher damit beschäftigt, aber wie Spotify an die Inauguration von Trump gespendet hat und man sich natürlich dann schon als jemand fragt, die über, also auch abhängig mittlerweile von diesen großen Providern ist, also ob Spotify ist, Instagram, Twitter, jetzt X, die ganzen Netzwerke, die dahinter stehen, wo wir überhaupt unsere Sachen nochmal anders verbreiten können als multimediale Journalistinnen, die nicht nur in der Zeitung stehen oder das in den USA ja auch schon zu sehen ist, wie einfach ganze Zeitungen Multimilliardären, Millionären gehören. Ich sehe das als großes Problem an und da müssen wir irgendwie hinschauen und darauf achten, dass das nicht so weit kommt bei uns in Deutschland und dass wir da irgendwie unseren Qualitätsjournalismus schützen. Und das gilt halt für alle Ressorts und alle Themen. Und ich glaube, das ist ein allgemeines Problem und geht einher mit den Herausforderungen des Klimajournalismus, dass einfach Leute weniger, dass immer wieder so der Eindruck entsteht, Leute wollen nichts mehr von der Klimakrise hören und wir irgendwie weiterhin darauf aufmerksam machen müssen. Das ist, glaube ich, das Grundproblem, vor dem wir stehen.
Vielen Dank. Wie gesagt, das war unsere letzte Frage.
Genau. Deshalb danke auf jeden Fall für Ihre Teilnahme.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr cool, dass ihr das überhaupt macht. Und ich hoffe, dass ein paar junge Nachwuchsjournalistinnen Lust haben, weiter im Umweltklima zu sein und auch gerne immer, ich habe das jetzt so oft genannt, wenn es Fragen gibt und man Lust hat, sich zu vernetzen, weil ich weiß, dass man am Anfang einfach manchmal, vor allem wenn man nicht aus einem journalistischen Bereich kommt oder Eltern hat oder Freunde, die das schon machen und sowas bei mir auch, dass es so, man sich sehr einsam fühlen kann und so denkt,
ja,
so,
boah, stimmt, der Einstieg ist schwer.
Wie soll ich da irgendwie mal mit Leuten in Kontakt kommen, in anderen Medienhäusern oder so, kommt ins Netzwerk.
Klimanetzwerk heißt es, oder?
Genau.
Genau, okay.
Klimajournalismus und fragt immer alle. Einfach frag bei allen nach, schreib die an, sagt, hey, kann ich mal mit dir telefonieren oder mich auf einen Kaffee treffen? Das ist ja noch ein abschließender Tipp, weil ich mir das immer wieder gesagt werden musste, dass man sich einfach trauen muss, weil die meisten wirklich Lust haben, einen zu supporten und sehr viel hilft. Deswegen Dankeschön.